Thomas, danke, dass du mir wieder für ein Interview zur Verfügung stehst.
Gerne.
Im letzten Interview haben wir auch darüber gesprochen, was du anbietest. Da ist, war dann auch die Hilfe bei Menschen, die unter einer Sucht leiden, dabei. Ich würde gerne nochmal über den Charakter von Sucht sprechen. Also, wie ich das sehe, ist es oft auch so, dass das Vermeiden wollen von etwas, zum Beispiel zu rauchen oder Alkohol zu trinken, dass das gerade die Sucht aufrechterhält, also wenn man dagegen ankämpft. Mhm. Wenn man aber mit der Situation relaxt und versucht, sie einfach zu genießen und möglichst bewusst das zu machen, was man machen will, dann ist die Chance, dass das wegfällt, viel größer. Also würdest du das teilen?
Das teile ich absolut. Das sage ich auch immer wieder den Leuten, gerade also zum Beispiel bei der Raucherentwöhnung, dass sie aufhören sollen zu kämpfen. Ja? Sie machen sich bewusst, oder ich helfe diesen Menschen, sich bewusst zu machen, was sie eigentlich möchten. Ja? Was auch der Vorteil ist, wenn sie nicht mehr rauchen. Denn die meisten wissen ja auch, was das auch für negative Folgen hat, wenn sie der Sucht weiter folgen. Also helfe ich diesen Menschen erstmal zu erkennen, was sie gewinnen und was sie wirklich möchten, das zu betonen und herauszufinden. Und dann geht es darum zu sagen, ja, das ist das alte Verhalten, das Rauchen, etwas ist, was sie natürlich weitermachen könnten, aber sie wollen es ja nicht. So weit muss der Mensch dann wirklich schon kommen, dass er sagt, ich will das nicht. Und dann kann er auch sagen, ja, ich könnte so viel rauchen, wie ich wollte, aber ich will es nicht. Und das ist viel einfacher, als wenn man sagt, ich darf ja nicht mehr, aber ich will ja so gerne. Ja? Das stellen die Leute immer wieder fest, auch in den Kursen. Also das sind zum Beispiel solche ganz einfachen Techniken, mit denen man sich den Ausstieg dann leichter machen kann. Aber zum Beispiel auch, wenn die Leute dann aufgehört haben, das ist häufig so ein Problem. Also ich verspreche den Leuten gerade in diesen Kursen gerne, dass sie kein Verlangen haben werden, keine Schmacht und so weiter, wenn sie sich an das halten, was ich ihnen auch vermittle und wenn sie das entsprechend umsetzen. Und dazu gehört eben auch, dass sie sich darüber bewusst werden, was eigentlich passiert, wenn Sie an diese Sucht weiter denken, also wenn Sie an Zigaretten denken zum Beispiel, dann setzt nämlich so ein innerer Prozess ein. Und das ist zum Beispiel dann etwas, wo ich dann sehr gerne auch mit der Technik von The Work arbeite, die anbiete, dass wir einfach diesen Gedanken mal untersuchen. So. Und Sie stellen dann fest, wenn der Gedanke kommt, ja, sie wollen aber ihm eigentlich nicht folgen und dann kommt es zu diesen inneren Kämpfen und ja, dann kann man das mit dieser kleinen Technik auflösen und am Ende formulieren sie dann das Gegenteil und das in einer Form, die auch diesen Begriff, dieses Suchtmittel gar nicht mehr enthält. Ja, und dann erleben sie diese Freiheit, so als würden sie da gar nicht mehr dran denken können oder wie es wäre, wenn sie nicht dran denken könnten. Und das funktioniert dann wunderbar.
Wie ist es so mit der körperlichen Abhängigkeit, die ja bei zum Beispiel Alkoholsüchtigen ja eigentlich doch immer besteht und vielleicht auch bei Leuten, die rauchen, also dass einfach so dann so ein körperliches Verlangen hochkommt. Wie empfiehlst du damit umzugehen dann?
Also man muss diese Süchte dann schon unterschiedlich betrachten. Alkohol ist jetzt eine ganz andere Qualität, wenn das jetzt echte Alkoholsucht ist. Ja. Da ist ja die Besonderheit, dass der Körper versucht, sich dadurch zu schützen, dass er den Alkohol als einen körpereigenen Stoff identifiziert. Und wenn er nicht mehr gegeben wird, wenn er nicht mehr kommt, kriegt der Körper Panik und Angst und diese entsprechenden Reaktionen. Also die Alkoholsucht erfordert schon eine ganz andere Vorgehensweise und auch erstmal einen anderen Rahmen, würde ich sagen, um dann vielleicht nachher von auch psychischen oder von der Gewohnheit noch weiter wegzukommen, kann man dann mit solchen einfachen Techniken arbeiten. Also da würde ich schon sehr stark unterscheiden. Beim Nikotin ist eigentlich das körperliche Verlangen so minimal. Das ist wirklich im Kopf, das ist Denken. Und wenn sie, ja, wenn der Mensch da lernt, die Gedanken einfach zu verändern. Ja, einfach, also das ist zum Beispiel für mich auch eine schöne Möglichkeit, die spirituelle Arbeit und diese Suchtbegleitung hier zu koppeln, dass ich sage, jetzt beobachten Sie doch einfach mal diesen Gedanken. Ja? Und Sie sind nicht der Gedanke. Der Gedanke ist einfach da. Gedanken kommen und gehen. Und da sind die Leute manchmal ganz baff. Ja, dass sie, da ist ein Gedanke und sie müssen ja gar nicht weiter darüber nachdenken. Und gucken sich den von außen an. Gucken, wie groß ist der. Oder dann kommt noch ein Gedanke. Und dann sage ich, dann gehen Sie mal in den Raum dazwischen. Zwischen den Gedanken. Diesen leeren Raum. Ja, und das ist dann für die Leute oft ganz neu. Und eine gute Möglichkeit, einfach auch mal Erfahrung zu machen, eine ganz einfache Erfahrung, mal aus dem Gedankenstrom herauszukommen, herauskommen zu können. Und für die Sucht hat das den Vorteil, dass ja auch da oft das Erste ist der Gedanke. Gedanke vor Tat. Ja. Also erst ist der Gedanke da. Und wenn der Gedanke dann schon mal, wenn der schon mal gestoppt wird, und meine Empfehlung ist, nicht länger als 1 bis 2 Sekunden bei dem Gedanken zu bleiben und sofort die Aufmerksamkeit auf was anderes zu lenken. Und das funktioniert beim Rauchen gut, weil der Suchtdruck da nicht so stark ist wie jetzt beim Alkohol. Da würde das sicherlich erstmal nicht so ausreichen. Aber wenn der Gedanke kommt und derjenige richtet die Aufmerksamkeit auf was anderes und das auch nur fragt, so muss die Wand mal wieder gestrichen werden, was haben wir hier für einen Fußboden, was ganz banal ist, dann ist der Gedanke, der ursprüngliche Gedanke schon nicht mehr so da im Vordergrund. Und ja, das ist insofern beim Raucherentwöhnung recht einfach. Also ich habe das Thema Sucht immer sehr gut erforschen können, als mal jemand mit der Heroinsucht zu mir kam vor vielen Jahren. Das heißt, es kam eigentlich die Partnerin und ich habe erst mal gesagt, das mache ich nicht. Also das gehört in die stationäre Behandlung auf jeden Fall und wollte das ablehnen. Und die kamen, haben sich immer wieder angerufen und gesagt, ich wäre jetzt die letzte Hoffnung. Also wir haben alles andere schon probiert. Und die Partnerin hat gesagt, wenn er das jetzt nicht hinkriegt, dann trennt sie sich. Und dann habe ich gesagt, na gut. Und habe mich darauf eingelassen. Und ich weiß selbst nicht, wie es gekommen ist. Es hat jedenfalls funktioniert. Er ist abgekommen vom Heroin. Und dann habe ich das Phänomen erlebt, dass dann eben so mein Gefühl nach alle Heroinsüchtigen kam. Ja, weil ich das dann da auch rumgesprochen hatte. Und dann wieder, ja, es so ist, dass was bei dem einen funktioniert, das ist jetzt nicht bei dem anderen genauso wiederholbar. Jeder bringt seine Geschichte mit, jeder bringt seine Anlage auch dieser Problematik damit, aber was ich habe dadurch natürlich sehr viel über Sucht lernen können. Ja, dass es also bei der Sucht so ist, dass der Süchtige nicht über den Tellerrand der Sucht hinausschaut. Wenn er in diesem Suchtverlangen drin ist, dann ist ihm das egal, im Heroinsüchtigen, ob die Spritze jemand benutzt hatte, der HIV-positiv ist. Er will einfach jetzt das so machen, das Suchtmittel haben. Und diese Unerbittlichkeit der Sucht kann einem da sehr deutlich werden. Und in einem begrenzten Rahmen ist das beim Rauchen gar nicht anders. Oder bei der Esssucht. Oder ja, ein spezielles Thema ist nochmal die Magersucht, womit ich mich auch intensiv befasst habe, wo man wieder sehen kann, da ist die Identifikation ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ja, aber auch der Raucher, der denkt, ach, nur die eine Zigarette, die kannst du ja nicht machen jetzt. Ne? Und dann ist wieder ein Jahr um. Und jedes Mal denkt er, morgen kann ich ja aufhören. Und dann sind wieder 2 Jahre um. So entwickelt sich dann die Sucht immer weiter. Und das ist gerade beim Rauchen nicht notwendig. Und deswegen habe ich da auch gerne ein gewisses Gewicht draufgelegt, weil ich finde, das ist so einfach, von dieser Sucht abzukommen. So wenig Aufwand und man kann sich so viel Leid damit vom Leib halten, wenn man das möglichst frühzeitig eben macht. Eventuell. Es gibt natürlich auch alte Menschen, die geraucht haben und wo nichts passiert ist, aber Ich glaube trotzdem, dass es dem Menschen nichts fehlen würde, wenn er lernen würde, das Suchtmittel nicht zu brauchen. Das ist jedenfalls oft die Erfahrung.
Aber mich würde interessieren, bei so einem doch dann schwereren Fall, wenn jemand heroinsüchtig ist, wie ist das dann gelaufen? Wie ist das funktioniert? Wie hat das funktioniert? Also ja. Hat der Mensch sein ganzes Leben, alles umgekrempelt? Hat er seine ganzen Einstellungen, Konditionierungen? Was hat sich alles verändert?
Er hat einfach den Schalter umgelegt. Wie das genau passieren kann oder passiert ist, kann ich dir auch nicht sagen. Ja, ich habe jedenfalls es mitbekommen, es hat funktioniert und an den Reaktionen habe ich eben auch gemerkt, dass es offensichtlich nachhaltig funktioniert hat. Ja, so dass ich da noch nicht mal genau sagen könnte, welche Technik oder was das jetzt ganz genau war. Das war es auch schon lange her. Jetzt gehe ich auch, ich sag mal, da noch klarer vor dabei und würde ich es wahrscheinlich auch klarer mitbekommen, was jetzt genau wie wirkt. Da habe ich einfach die Behandlung gemacht.
Und welche Behandlung hast du da gemacht?
Ja, zum Teil war es mit Hypnose und Gespräch einfach. Ja, wobei in der Hypnose biete ich eigentlich nur an bei dieser Suchtproblematik, weil man damit sich diesen Schritt etwas erleichtern kann. Das ist natürlich eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ich will, Hypnose. Ja? Weil der Mensch dann betäubt wird und aber ich gebe nur in Hypnose ein, was dann vorher besprochen ist und was der Mensch auch will. Insofern ist es ja keine Manipulation gegen seinen eigenen Willen, sondern ich stärke nur, sagen wir mal, die Teile von ihm, die gesund werden möchten und die das möglichst leicht erreichen möchten. Aber deswegen ist das eigentlich der einzige Bereich, wo ich die Hypnose anwende, wo auch das Bewusstsein ganz weggehen kann. Ansonsten arbeite ich nur mit Trancezuständen. Die reichen in der Regel auch vollkommen aus.
Hypnose, funktioniert das bei allen Menschen oder ist das auch ganz unterschiedlich, wie weit das möglich ist?
Funktioniert unterschiedlich leicht. Manche sind leicht, da muss man nur angucken, dann sind die schon in so einer tiefen Trance und manche möchten eben immer die Kontrolle behalten. Da bin ich dann aber auch, empfehle ich auch gar nicht mal das zu machen, weil es geht nicht darum, gegen diese Kontrolle dann zu arbeiten. Das könnte man auch. Ne? Man kann also genau das Gegenteil machen. Wenn jemand so gegendrückt, ja, so drückt, dann kann ich eben mitgehen, dann gibt er auch um. Also ich könnte mich darauf einlassen, aber das spricht auch was dafür, warum das dann so ist. Und dann können wir oft feststellen, dass eine tiefe Trance vollkommen ausreicht, wo er immer noch alles mitbekommt. Ja, auch wenn noch 5%, sagen wir, des Bewusstseins dabei sind, er weiß noch, er ist hier und ich verspreche ihm auch, dass ich darauf achte, dass ich nicht es darauf anlege, dass sein Bewusstsein ganz weg ist. Das ist dann eine sehr große Vertrauenssache auch. Wobei Hypnose generell, finde ich, ist etwas, wo man, das sage ich den Leuten auch immer wieder, sehr sich angucken sollte, von wem man das machen lässt, wenn man es machen lässt. Weil es eben so sein kann, dass man in einen Zustand kommt, wo man das dann nicht mehr mitbekommt, was hier genau gemacht wird. Und deswegen erkläre ich den Leuten auch, ich weiß genau, wenn ich irgendwelche krummen Sachen machen würde, jetzt, ja, ich würde den Leuten sagen, sie zahlen hinterher das Doppelte, dann würden die das machen. Aber ich müsste es erstmal zurückzahlen in irgendeiner Form, ja, nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Und deswegen ist das für mich absolut überhaupt kein Gedanke, dass ich irgend sowas mache. Und das spüren die Leute dann natürlich. Aber deswegen sage ich das auch wenn nur sie oder du jetzt hier diese Erfahrung so gemacht hast. Und wenn du vielleicht später nochmal meinst, sowas nochmal machen zu sollen, guck dir denjenigen genau an.
Ja. Du hast Magersucht erwähnt. Das interessiert mich, weil ich da gar keine Ahnung von habe, was das für eine Sucht ist und was daran besonders ist, du erwähntest Identifikation.
Ja.
Kannst du das mal erklären?
Ja, Magersucht ist eine Erkrankung, wo Menschen sehr eingeschränkt sind im Essen, eine Angst haben zu essen. Es gibt da verschiedene Formen. auch kombiniert mit Essbrechsucht, wo es darum geht, dass der Körper nicht zunimmt, dass sie empfinden sich immer alles zu dick, auch wenn sie nur ganz, ganz wenig wiegen. Und das ist eine sehr, sehr schwere Erkrankung, die auch oft tödlich endet, weil diese Menschen es nicht steuern können. Und da finde ich es auch auf jeden Fall immer einen Versuch wert, sehr, sehr tief zu gehen, um die Gründe aufzudecken. Und da ist auch sehr, sehr wichtig, mit Mitgefühl und Nächstenliebe heranzugehen. Weil das etwas ist, was diese Menschen offensichtlich alle vermisst haben. Dass sie einfach um ihrer selbst willen geliebt werden. Und deswegen ist das für den therapeutischen Prozess, also ich sag mal, die Vorbedingung. Es muss klar sein, dass man diesen Menschen auch ins Herz schlägt. Dass es einem wirklich am Herzen liegt. Das muss er merken.
Also es muss von der Ebene Therapeut, Patient oder Klient rauskommen, wirklich auf eine menschliche Ebene, dass wirklich ein menschliches Herzgefühl da ist dem gegenüber.
Ja, wobei das für mich jetzt kein Unterschied ist. Menschliches Herzgefühl, also ist jetzt und spirituelles Präsenz, ja, also diese umfassende Liebe und diese bedingungslose Liebe. Der Mensch kann machen, was er will, er kann sagen, was er will und ihn trotzdem zu lieben, dass man diese bedingungslose Liebe ihm zu schenken, von meiner Seite aus, ja, das ist gewisse Bedingung und dass er das spürt. Ja, dass er angenommen ist, dass er machen darf, was er will und kann und ne, das ist aber mal überhaupt notwendig, um einen Zugang auch richtig bekommen zu können. Und ja, das ist trotzdem eine schwierige Angelegenheit, weil man sitzt auch immer wieder anders, ja, bei jedem Menschen. Und ich, wie gesagt, finde es auch wichtig, dann die Gründe weiter zu erforschen. Der Mensch leidet ja sehr darunter. Es ist also eine Opferhaltung, die er hat. Und dann kann man gucken, ob es noch weitere Opfersituationen früher gegeben hat, ja, ob es irgendwelche Missbrauchssituationen in der Entwicklung gegeben hat oder ob es einfach eine schwierige Konstellation im Elternhaus war, wie auch immer. Sowas kann man dann aufdecken und auch entsprechend bearbeiten. Und wie gesagt, da arbeite ich gerne mit einer tiefen Rückführungstechnik, wo man dann in sehr tiefe Schichten kommen kann, wo dann Bilder auftauchen können und wo man dann mit diesen Bildern eben arbeiten kann. Ja, und das kann bis hin in sogenannte frühere Leben auch gehen, eventuell. Wobei ich da immer sehr vorsichtig bin. Also ich interessiere mich da nicht für, warum es so funktioniert. Für mich ist erstmal wichtig, dass es dann funktioniert, dass Bilder aufkommen in einem bestimmten tiefen Trancezustand. Und diese Bilder können so sein, dass der Mensch das Gefühl hat, es kommt aus einem anderen Leben, es kommt von einer Existenz. Und das spielt aber keine Rolle. Die können wir trotzdem annehmen, diese Bilder, und können dann damit arbeiten, möglichst so tief zurückgehen, dass wir dass sich da irgendwelche Ursachen, frühere Ursachen in den Bildern dann zeigen. Zum Beispiel eine Vergiftungssituation, die eine tief sitzende Angst, sich zu vergiften, bedeuten kann, die in den Menschen dann steckt, die ihm aber nicht bewusst ist. Ja, und dazu führt, dass er möglichst nichts essen will, weil er immer diese unbewusste Angst hat, vergiftet zu werden. Wenn man das dann auflöst, kann man hinterher schon da große Fortschritte erzielen. Aber zur Gründlichkeit bei diesem Behandlungsmodell gehört für mich auch dazu, immer wieder so weit, so tief zu gucken, bis da auch irgendwo, ich sag mal, so eine Tätergeschichte auftaucht. Ja, und wenn man dann weiter forscht, dann tritt das in der Regel auf, dann kommen solche Bilder. Und da kann man dann wiederum auch mit Vergebung, mit Schuldauflösung und so weiter mit bestimmten Techniken arbeiten und so dann eine umfassende Heilung eventuell erreichen.
Das betrifft das eigentlich nur Frauen oder gibt es auch Magersucht bei Männern?
Das gibt es auch bei Männern, ja. Aber wie gesagt, auch da ist es nur so, natürlich, die Menschen müssen ja dann solche Hilfe suchen. Die suchen oft auch verzweifelt und müssen dann auch, das ist auch aufwendig natürlich und das auch auf sich nehmen. Und naja, aber es ist so ein Spezialbereich auch der Therapie und wo man dann auch sieht, dass es, naja, dass der Mensch sehr, sehr leidet und wir einfach nur mitfühlen können. Also dieses Mitgefühl ist dann sehr, sehr wichtig auch. Und auch das schon mal ein Teil, sagen wir mal, dessen, was auch wichtig ist hier. Ja, vielleicht geht es auch nicht unbedingt darum. Also bei Jesus war es oft so, dass er die Menschen begleitet hat, die kamen zwar mit Krankheiten, aber hat ihnen geholfen, so zu dieser Tiefe zu finden, zu dieser tiefen Anbindung zu finden. Und deswegen ist das auch hier in diesen Fällen mein Vorgehen. Auch mit Körper von innen spüren, auch mit Leibbehandlung. Und wenn ein Magersüchtiger die Leibbehandlung erfährt, ist das oft etwas total Neues für ihn, dass er den eigenen Körper, den er sonst immer nur eigentlich missachtet, also plötzlich auch genießen kann, dass er berührt wird. Ja, weil es liebevolle Berührung ist, weil es alles in Liebe geschieht. Kann er das annehmen. Und das ist dann schon ein Teil auch so ein nächster Schritt.
Oft hört man ja, dass bei Süchtigen die Angehörigen, also die Menschen, die mit ihnen leben, auch sehr darunter leiden und auch mit davon betroffen sind, also mit dazugehören. Ist es so, dass du dann auf die auch eingehst oder dass die da mitkommen oder dass Angehörige von Süchtigen zu dir kommen und Hilfe brauchen sie?
Das ist auch möglich und es ist eigentlich egal, wer kommt. Man kann bei dem einen ansetzen, bei dem anderen. Und es kommt eigentlich nur darauf an, dass der Mensch sich dann auf diese Tiefe der Behandlung auch einlässt. Und wenn ein Angehöriger kommt, zum Beispiel bei einem Alkoholiker, ist klar, der ist co-abhängig. Das weiß man inzwischen, dass da so Muster existieren. Und diese Muster kann man dann auch mit dem Co-Abhängigen aufdecken und ihm klar machen, er muss erkennen, dass er Teil des Problems ist. Und wenn er sich verändert, dann wird sich auch alles verändern. Und es kann dann dazu führen, dass dann der Partner kommt. Also solche Fälle erlebe ich häufiger. Ja, dass erstmal einer kommt, obwohl klar ist, der andere ist eigentlich, hat eigentlich das Hauptproblem. Nicht nur bei Sucht, auch bei Beziehungsproblemen anderer Art. Dass dann dadurch, das System verändert sich und deswegen kann der Partner oder die anderen Beteiligten können nicht so weitermachen wie vorher. Und wenn sie dann sehen, diesem Menschen geht es so viel besser jetzt, der ist ja ganz anders und irgendwie viel lebendiger und zufriedener und so weiter, dann wollen die das auch. Und dann kann es sein, dass sie dann auch kommen und sagen, das will ich auch. Ja, und immer ist das Umfeld mit einbezogen. Also nichts ist ja getrennt. Und deswegen gehört das Umfeld auch dazu. Und es bringt oft nichts, gleich mit allen dann zu arbeiten, sondern wenn einem geholfen werden kann, wie gesagt, verändert sich schon das System. Oft ist es eben auch so, dass es auch eine Hilfe ist für den Betroffenen, mal unabhängig von den anderen, jetzt sich diese ganze Problematik sehr genau anschauen zu können. Und dass wir dann auch sehen können, wie die Beteiligung der anderen ist, zum Beispiel bei der Magersucht. Ja. Dass auch da die Eltern oft Teil des Problems sind. Also ohne, dass ich denen jetzt eine Schuld geben will. Alles muss so sein, wie es ist und alles darf so sein, wie es ist. Aber das ist zum Beispiel eine Erkrankung, wo ich dann auch sehr langatmig vorgehe, wo die Leute dann auch lernen, zum Beispiel das zu akzeptieren, alles darf so sein, wie es ist, wo sie das als Lebensgesetz erkennen und vielleicht auch dem Zustimmen lernen. Dass es eigentlich unsinnig ist, etwas, was im Moment da ist, zu bekämpfen. weil es ja sowieso da ist. Und da gibt es ja sehr wunderbare Techniken auch, mit denen man das machen kann. Das verfeinert sich ja immer mehr. Und da kann sich dann sehr, sehr viel entwickeln. Aber wie gesagt, das A und O ist einfach diese liebevolle Zusammenarbeit. Und auch da zeigt, es ist wirklich eine Zusammenarbeit. Es ist nicht, ich bin der Behandler und das ist der Patient, sondern ja, wir suchen gemeinsam die Lösung. Ja, und ich finde immer wieder auch irgendwas bei mir dann. Ja, und auch was ich da lösen kann. Und einfach diese tiefe Begegnung ist dann auch ein Geschenk, dass jemand sich so tief auch anvertraut. Und das ist schon mal sehr, sehr viel, was Menschen dann auch mitnehmen. Und es kommen auch manchmal Menschen wirklich so eine Woche oder zwei Wochen vor dem Tod. Ja. Also die dann so lange gewartet haben erstmal und wo es dann erstmal vielleicht auch nur darum geht, das jetzt anzunehmen, dass es jetzt so ist. Und dann auch als befreiend erlebt werden kann. Ich muss mich nicht mehr dagegen wehren und ich muss nicht noch weiter nach Therapiemöglichkeiten suchen. Es darf jetzt auch das dafür zu sein. Kann auch manchmal der richtige Schritt sein. Das einfach mal so auszusprechen. Und
das wäre so eine Art Sterbebegleitung, oder?
Ja, das wäre eine Sterbeerlaubnis quasi. Ne? Dass jemand Erlaubnis bekommt, jetzt auch zu sterben und nicht zu meinen. Aber ich muss doch vielleicht dies noch versuchen, auch wegen der Angehörigen. Ne? Die haben da noch Hoffnung. Weil der Mensch, wenn er in diesem Sterbeprozess drin ist, vielleicht schon spürt, dass es jetzt so ist und so geht. Und dass das jetzt auch ansteht. Aber ne, vielleicht aus Mitgefühl für die Angehörigen möchte er dann doch noch was versuchen. Und das muss nicht sein. Dann kann man eben mit Angehörigen sprechen und mit ihm sprechen. Und da finde ich es dann auch, ja, ich biete das nicht offiziell an, Sterbebegleitung, aber es gibt es. Und es gibt auch schon mal Leute, die zum Beispiel nur spirituelle Begleitung bei mir möchten. Und nicht wegen Krankheit, auch wenn sie eine schwere Erkrankung haben. Und also da, das ist auch für mich dann, ja, das, ich akzeptiere den Willen dieser Menschen. Und ja, das ist, es kann eine wunderbare Erfahrung sein, das Sterben dann zu erleben, auch bewusst ins Licht zu gehen und diesen Prozess eben sehr, sehr bewusst und präsent zu durchlaufen.
Wie sieht es dann praktisch aus, dass du ins Krankenhaus gehst zu den Menschen oder eben, wenn sie zu Hause sind, dorthin gehst? Oder?
Das meistens nicht, sondern die kommen trotzdem zu mir. Und solange es eben geht. Also diese Anfragen hatte ich jetzt noch nicht, ob ich dann nach Hause gehe und das mache. Also auch da wäre ich natürlich offen. Manchmal kann man dann auch per Telefon weitersprechen, wenn jemand nicht mehr transportfähig ist, dass man noch telefoniert. Und das kann auch vollkommen ausreichen. Also es reicht schon das dran denken oft natürlich. Aber also die körperliche Gegenwart ist nicht unbedingt erforderlich. Und das Telefon kann es dann nochmal ein bisschen verstärken. Ja, das ist eben dann auch möglich, obwohl meistens so ist, dass es ja doch noch Lösungen gibt, dass Lösungen gefunden werden sollen und dass es einfach nur chronische Zustände sind, unter denen die Menschen leiden. Und einfach noch nicht der richtige Zugang gefunden worden ist. Und das ist dann die Aufgabe. Das sehe ich dann so. Das nehme ich als Herausforderung. Und wenn ich das noch nicht weiß, was jetzt hilft, dann mache ich mich leer, gehe in die Stille und schaue, was kommt. Und das können dann auch Bücher sein, das können auch andere Therapeuten sein, die ich dann empfehle. Irgendwas, was ich nicht kann, was ich vielleicht auch gar nicht lernen muss, ist manchmal auch dann eben angesagt.
Kommen auch Eltern mit ihren Kindern zu dir oder mit Jugendlichen?
Ja. Das ist auch der Fall und da ist es dann für mich auch wichtig zu gucken, worum geht es eigentlich hier. Ja, wenn das jetzt Eltern sind, die kommen, weil das Kind immer schlecht in der Schule ist. Oder es kommen, sie kommen wegen Hyperaktivität, ja, des Kindes. Und dann ist es eben auch wichtig zu gucken, was ist da eigentlich genau los bei diesem Kind auch. Und häufig ist es so, dass das Kind nicht ganz angepasst ist dem, was in der normalen Schule vorausgesetzt wird. Ja, das ist zum Beispiel, ich sag mal, das visuelle Vorstellungsvermögen nicht so richtig entwickelt hat. Vielleicht stärker vom Hören her begabt ist. Ja, das heißt, das hört dann das Diktat und schreibt es dann so, wie es gehört hat. Das kann natürlich zu Problemen führen, weil es sich nicht an die Rechtschreibung hält. Und das ist dann aber etwas, was man auch mit einem Kind dann üben kann. Was man dann ihm zeigen kann, wie es geht, auch die visuelle Vorstellung zu üben. Was ich ohnehin wichtig finde, auch für viele andere Prozesse, dass Menschen das durchaus üben, sich etwas Bestimmtes vorstellen zu können und das dann auch zu tun. Finde ich viel sinnvoller, als Fernsehen zu gucken zum Beispiel und sich nur fertige Bilder vorliefern zu lassen. Ja, dann ist es nämlich möglich, einfach sich auf etwas Bestimmtes herauszurichten und zu fragen, nach innen zu fragen, was kommt jetzt, und dann so ein Bild selber aufsteigen zu lassen. Ja, also das ist ja auch das, was ich im Grunde mache. Und wenn mir dann Bilder einfallen, egal ob das jetzt Bilder sind, die in der Bibel stehen, die Jesus vorgegeben hat oder aus anderen Kulturen oder etwas, was mir selber spontan kommt, dann ist da oft eine ganz, ganz wichtige Information drin, die etwas zum Ausdruck bringt, was wir rein durch unsere Verstandesgedanken noch gar nicht so zum Ausdruck bringen könnten. Und dann nehmen wir erstmal das Bild, ja, und dann sagen wir was dazu. Und das ist dann, ja, also wenn du die Behandlung von Kindern ansprichst, etwas, wo ich es ganz, ganz wichtig finde, dass für Kinder der richtige Rahmen gefunden wird. Und dass Kinder möglichst nicht in dieses, gerade Kinder in der Grundschule und sogar schon im Kindergarten, wenn nicht in dieses Korsett schon zu sehr gespannt werden. Und es gibt da recht gute Konzepte, wie ich finde. Zum Beispiel das Montessori-Konzept für den Kindergarten und für die Grundschule, was ich da hervorragend finde. Ja, weil es nach dem Prinzip geht, hilft mir, es selbst zu tun. Ja, und die Kinder lernen da ihre Eigenständigkeit. Und unsere eigenen Kinder waren selber in diesen Montessori-Einrichtungen im Kindergarten. Und ja, die haben spielerisch ganz vieles gelernt. Während bei diesen anderen Modellen, wo im Kindergarten dann quasi schon Vorschulmodelle eingeführt werden, das etwas ist, was den Kindern etwas aufzwingt. Und ich finde, bei diesen spielerischen Modellen, da spielen die und lernen die und das macht richtig Spaß. Und sie merken gar nicht, dass sie was lernen, aber es tut ihnen auch gut zu lernen. Wenn sie dann schon am Ende des Kindergartens lesen können, dann freuen die Kinder sich. Ja, die haben sich überhaupt nicht anstrengen müssen, aber können selber schon was lesen. Und das geht spielerisch. Und das ist genau das, was sie interessiert, lesen die dann. Ja, und das versuche ich dann auch Eltern klarzumachen, dass wir als Eltern auch durchaus die Möglichkeit haben, für unsere Kinder sowas zu suchen, was sie wirklich fördert in ihrer Entwicklung, damit wir es denen leicht machen. Natürlich hat alles seinen Sinn, auch wenn sie es schwer haben. Ja, aber wir können es ihnen so leicht wie möglich machen und es ist immer noch schwer genug, sag ich. Ja.
Welche alternativen Schulkonzepte kennst du und würdest du empfehlen, also jetzt generell, oder es kommt dann immer auf den Einzelfall an?
Also bei der Schule finde ich eben auch Einrichtungen gut, die dem Kind die Möglichkeit bieten, in den verschiedenen Bereichen seine Stärken zu zeigen, ohne direkt zu stark eventuell negative Rückmeldungen zu bekommen. Deswegen gibt es zum Beispiel Grundschulen, die haben so ein Konzept, wo erstes und zweites Schuljahr zusammengefasst sind und wo Kinder in einem bestimmten Bereich im ersten Schuljahr stark sind, die können schon etwas machen, was die anderen zweiten machen und umgekehrt. Und man kann dann auch leichter da vielleicht sogar die ersten beiden Schuljahre dann dreimal machen, ohne dass das stark auffällt. Das ist kein Sitzenbleiben dann, sondern na, jeder macht das, was so wie es seiner Entwicklung gerade entspricht. Das ist zwar für die Lehrer eine größere Beanspruchung, eine Herausforderung, aber ich finde, für die Kinder lohnt es sich enorm und für die Lehrer, die da auch einen Zugang zu haben, ist es dann natürlich auch toll zu sehen, wie die Kinder sich entwickeln können. Und bei den weiterführenden Schulen finde ich so diese Gesamtschule sehr günstig und das ist auch der Grund, weshalb ich auch meine Kinder dorthin schicke und gehen lasse und die auch sehr gerne alleine dahin gehen, obwohl sie etwas mehr Fahrtaufwand haben, weil ich zum einen nicht dieses Elitäre mag, ja, von Gymnasium. Ich war auf dem Gymnasium und da war ja nur auf der Hauptschule. Bei der Gesamtschule fällt es gar nicht auf. Gut, meine Kinder sind zwar auch gut da, aber es gibt auch Kinder, die in der Gesamtschule auch spät starten. Die fangen an, haben Schwierigkeiten und letztlich können sie aber trotzdem dann Realschulabschluss machen und sind die ganze Zeit dabei, sind auch mit den anderen Kindern dabei. Und das finde ich einfach schön, weil das auch vermittelt, ja, dass es keine Trennung gibt. Wir sind wirklich eins. Und dann wird auch deutlich, wenn dann welche nachher weitermachen bis zur 13 oder ja, das ist eben auch ein Vorteil. In der Schule kann man wirklich noch die 13 Schuljahre machen und muss sich nicht nachher in der Oberstufe, wer weiß wie, rumqueren, hat keine Zeit mehr für andere Dinge. Das finde ich zum Beispiel auch sehr wichtig, dass die Schule den Kindern die Möglichkeit lässt, eben auch das zu machen, was sonst noch in ihnen angelegt ist, was aber die Schule gar nicht so vermitteln kann, ja, von der Struktur her. Zum Beispiel die musischen Fähigkeiten zu entwickeln. Ja, wenn die Veranlagung da ist und es dem Kind Spaß macht, das ist die Möglichkeit halt auch noch Musikunterricht zu nehmen oder im Sport, ja, dass es auch einen Sport machen kann, für den es sich wirklich interessiert, wo es drin aufgeht, wo es sich schon die ganze Zeit darauf freut, ja. Das finde ich eben auch eben gut und wichtig, dass das möglich bleibt und deswegen finde ich dieses Schulkonzept, was nicht solchen Druck macht, jetzt müssen aber bis dahin muss der Lehrinhalt so und so drin sein, viel günstiger für die Entwicklung der Kinder und ich sehe auch überhaupt keinen Sinn daran, ehrlich gesagt, gerade in der heutigen Zeit, warum Kinder jetzt so schnell einen bestimmten Stand erreichen sollen, um dann vielleicht arbeitslos zu sein oder gar nicht zu wissen, was sie machen sollen und dann weiterzusuchen. Da kann man sie doch besser in dieser Schulzeit weiter fördern, sodass sie am Ende oder schon sich langsam auch dahin entwickeln, was sie herausfinden, was sie dann später mal beruflich vielleicht machen möchten und wofür sie sich interessieren und da dann auch in Form von Arbeitsgruppen, von Praktika oder sowas schon während der Schulzeit Einblicke gewinnen können. Und das sehe ich eben bei unseren Kindern, dass das geht und dass da eine andere Blickrichtung auch von der Schule her in den Kindern direkt gefördert wird. Es geht nicht nur darum, die nächste Arbeit wieder möglichst gut zu schreiben, sondern es geht um auch viel Tieferes, nämlich die eigenen Begabungen herauszufinden und auch in den Schwächen sich eventuell fördern zu lassen, dass jeder auch rechnen können sollte, ist klar und so weiter, aber auch in den Stärken gefördert wird. Und auch wenn die Stärken vielleicht in einem Bereich liegen, die nicht zu den Hauptfächern der Schule gehören, da ist das Angebot in der Gesamtschule zum Beispiel viel größer. darstellen und gestalten, Theater spielen, solche Dinge. Da können solche Kinder sich dann einbringen, entfalten und können dann, dadurch, dass sie das da können und Erfolgserlebnisse haben, dann auch in anderen Fächern vielleicht davon profitieren. Weil sie einfach gute Laune haben und guter Laune und Freude auch zur Schule gehen.
Hast du auch Erfahrungen mit freier Schule und Waldorfschule und diesen alternativen Konzepten?
Da habe ich jetzt keine persönlichen Erfahrungen und das, was ich davon jetzt Klienten und von Menschen weiß, die sowas durchlaufen haben, ist das eben unterschiedlich. Wobei ich da sagen muss, ich finde es was wichtig, oder ich habe im Blick dabei, wir leben in der Welt, auch wenn wir nicht von der Welt sind. Es geht aber darum, dass wir uns für die Welt so, sagen wir mal, ausbilden, so für die Welt auch reifen und uns fortbilden oder so auch den Erfordernissen der Welt begegnen können, dass wir auch in normalen Lebenssituationen in der Welt gut existieren können. Und da ist mein Eindruck, dass so ein Konzept der Waldorfschule, die können das erstmal so machen, wie sie wollen. Jeder macht erstmal das, was ihm besonders liegt. Finde ich da nicht so optimal. Ja, sondern, dass der Mensch auch lernt, dass er auch bestimmte Einschränkungen in Kauf nehmen muss, um später sich mit seinen Fähigkeiten auch gut in der Welt einbringen zu können und auch angenommen zu sein, auch von den Menschen, die nicht so frei leben. Und das sind ja im Moment jedenfalls die allermeisten Menschen, die einfach nach bestimmten Konzepten leben und bestimmten Vorstellungen und eigentlich in so einer kleinen Kiste leben und sich ganz mit diesem Ego-Ich, mit dieser kleinen Welle identifizieren.
Würdest du sagen, es stimmt, dass man Kindern, also besonders Kleiner und Kindern, so viel Freiheit geben sollte, wie nur irgend möglich?
So viel, ja, wie irgend möglich, das ist gut. Ja, aber natürlich brauchen Kinder auch Grenzen. Ja? Sonst suchen sie die. Kinder suchen Grenzen. Und da ist es eben wichtig, den Kindern eben die Grenzen so zu setzen, dass sie die auch gerne akzeptieren und die als Hilfe auch nehmen. Kinder brauchen erstmal, haben ja erstmal eine Welt, die sich auch für sie langsam öffnet. Das wird jetzt etwas zu weit führen, aber wenn man sich mit der Entwicklungspsychologie eben etwas genauer befasst, dann kann man schon erkennen, dass es wichtig ist, dass das Kind ja erstmal lernen muss, dass es überhaupt ein Ich hat. Es gibt irgendwann diese Phase der Ich-Entwicklung und dass es dann die Persönlichkeit auch herausbilden muss. Und in dieser Phase ist es auch wichtig, dass das Kind auch jetzt nicht, sag mal, spirituell oder sonst wie mit Konzepten hier daran zu hindern, erstmal eine klare Persönlichkeit herauszubilden. Und erst wenn die da ist, ne, dann kann das dazu kommen, dass das Kind dann auch lernen kann, jeweils so in seinen Richtungen die Freiheit zu entdecken. Und also die Freiheit, die ein Kind sucht, ist im Grunde nicht Freiheit, sondern das probiert dann ja alles aus. Ja, und die Freiheit, die größte Freiheit, die ein Mensch erreichen kann, ist die Freiheit, dass er genau das macht, was ihm entspricht und was in ihm angelegt ist. Und deswegen wäre das, sagen wir mal, eher ein Rat für mich an Eltern, sich schon mal damit zu befassen, was ist in einem Kind angelegt. Und das kann man durchaus tun, auch schon relativ früh. Das biete ich auch an. Ja. Da gibt es bestimmte Konzepte, mit denen man die Anlagen des Kindes schon mal, ich sag mal, projizieren kann. Und dann kann man eben gucken, was bedeutet das auf der kindlichen Ebene. Also ein Modell, womit ich da gerne arbeite, ist das Astrologische. Die Astrologie ist, wenn sie richtig angewandt wird, ein sehr nützliches und hilfreiches Werkzeug. Ich bin da schon sehr früh, habe ich mich darin ausbilden lassen und habe seitdem sehr viele weitere Erfahrungen damit gemacht, schon als ich noch als Pastor tätig war. Ich bin ja von der Grundausbildung Theologe. Und ich muss sagen, ich habe nie Ärger bekommen, deswegen auch mit der Kirche, dass ich das angeboten habe. Weil ich sage, ja, die sogenannten Weisen aus dem Morgenland, das waren ja auch Astrologen, und die haben aufgrund ihrer astrologischen Kenntnisse zu Jesus gefunden. Ja, und das ist auch heute noch möglich. Das sage ich den Menschen immer, wenn sie da Bedenken haben. Ja, wenn wir das Horoskop machen, das persönliche Horoskop, das, was in den Zeitschriften so steht, das ist natürlich immer, sowas meine ich natürlich überhaupt nicht, sondern wirklich das persönliche Geburtshoroskop mit der Geburtszeit und dem Geburtsort berechnet, kann man machen und dann für Kinder in einer speziellen Weise dann auch deuten. Ja, man kann sehen, was ist einem Kind angelegt, was wird das bedeuten in der Kindheit und welche Herausforderungen sind da zu erwarten bei dem Kind. Ja, wie entwickelt sich wahrscheinlich diese erste Ich-Findung und bis hin, wie wird das Kind wahrscheinlich die Pubertät erleben, wie wird es Sexualität erleben. Das ist bei jedem Menschen anders und das ist deswegen schon in der Kindheit auch anders angelegt. Und das ist, finde ich, eine sehr einfache, also relativ einfache und gute Möglichkeit, etwas über sein eigenes Kind zu erfahren, damit man es in dieser Richtung unterstützen kann. Und es ist nie so, dass man dem Kind dabei etwas eintrichtert. Weil das merkt man dann ja, ob das Kind das annimmt oder nicht und ob es funktioniert oder nicht.
Sondern es hilft den Eltern selber offen für zu sein, für vielleicht eine bestimmte Richtung, in die das Kind gehen könnte.
Genau. Nur vor allen Dingen dann, wenn das Kind anders ist als die Eltern. Eltern haben oft so das Gefühl, ja, ich weiß gar nicht, warum der so ist, wir sind doch keiner bei uns ist so. Und dann kann man das da erkennen und kann das auch sagen. Und dann kann auch, können die Eltern sich durch dieses Kind bereichern lassen. Weil natürlich haben alle Menschen alle Energien in sich, die sich dann daran ausdrücken. Ja. Und was ich aber dann auch mache ist, es kommen ja nicht Eltern einfach nur in der Regel und sagen so, ich möchte mal wissen, was in meinem Kind angelegt ist, sondern es ist ja meistens eine spezielle Problematik damit verbunden. Und da ist es dann für mich auch egal, ob das ein Kind ist oder ein Erwachsener. Da gehe ich dann auch ähnlich vor, dass ich sage, ich gucke jetzt mal, wenn die Eltern einverstanden sind. Ich versuche ihnen das zu vermitteln, dass die Astrologie oder diese Art der energetischen Betrachtung ich als Hilfe nutze, so wie der Arzt ein Röntgenbild nutzt oder das Ultraschallbild. Ja? Der geht da über den Körper mit so einem Gerät und nur weil er das deuten kann, ne, kann er sagen, das ist so und so, da ist ein Nierenstein vorhanden oder nicht. Ne? Wenn ich mir das oder jemand da anguckt, der da überhaupt keine Ahnung von hat, kann er gar nichts erkennen. Ne? Da sagt man aber auch nicht, das ist ja ein Scharlatan oder was weiß ich. Astrologie ist ja der tausende lange Erfahrungswissen der Menschen durch Beobachtung und funktioniert nach dem Prinzip der Synchronizität, das heißt der Gleichzeitigkeit, ja, weil dieser Mensch in diesem Moment an diesem Ort geboren wurde, nicht weil, sondern während dieser Mensch an diesem Moment an diesem Ort geboren wird, ist die Konstellation am Himmel genau so. Und da haben dann die Weisen festgestellt, dass man dadurch was sagen kann. Und das ist, weil der Mensch eben nicht die Möglichkeit hat, bis jetzt so die Gestirne da zu beeinflussen, ist diese Aussagekraft eben stärker da, als wenn man jetzt nur die Natur beobachtet, zum Beispiel. Ja, und dann ist es eben möglich zu gucken, diese Problematik, welche Energien können damit verbunden sein? Oder was wird hier jetzt ausgelöst, jetzt gerade? Und dann kann man sich das angucken und dann findet man diese energetischen Konfliktsituationen und dann kann ich von dort her einen Lösungsweg formulieren. Und dazu müssen die Menschen sich überhaupt nicht mit dieser Technik befassen, sondern ich formuliere das dann und daraus entwickeln wir dann auch, sagen wir mal, den Behandlungsplan oder den Lösungsweg. Und das geht oft so, dass dann die bestimmte Energien, die sich mischen und weil sie so gemischt sind, nicht klar sind und dann unklar irgendwie sich als Körpersymptom oder körperliche Erkrankung oder auch geistige Erkrankung zeigen, können wir dann die Energien erstmal auseinandernehmen. Ja, und dann können wir, dann zeige ich, gebe ich den Menschen zum Beispiel als Hausaufgabe erstmal die eine Energie wahrzunehmen. Ja, und wenn das mit Entzündung zu tun hat oder mit aggressiven Kräften, die im Körper sich ja entfalten, ist ja oft eine aggressive Energie damit verbunden. Ja, und dann empfehle ich oder zeige ich Ihnen, wie Sie diese aggressive Energie einmal einfach ganz isoliert auch leben können. Ja, zum Beispiel, indem Sie mit einem Schläger, den ich hier habe, der gepolstert ist, wo nichts passieren kann, einfach mal auf den Boden hauen. Ja, und dabei vielleicht einen Schrei machen. Und dann merken Sie vielleicht, das geht gar nicht. Ja, Sie schlagen und es kommt kein Schrei oder Sie atmen auch nicht richtig. Dann kann man das erstmal lernen, diese Energie richtig ins Gefühl zu bekommen. Und dann braucht man irgendwann diese Übung auch nicht mehr. Und dann guckt man, welche Energie ist noch damit verbunden. Und dann kann man gucken, ja, diese Energie, die jetzt so aggressiv sich in der Krankheit ausdrückt, wie könnte dieser Mensch sich mit dieser Energie in einer ihm entsprechenden Weise, so wie es seinen Talenten, seinen Begabungen auch entspricht, im Leben durchsetzen. Das hat immer was mit Durchsetzungsenergie dann auch zu tun. Und dann gucken wir, was wird diesem Menschen denn entsprechen? Wofür interessiert er sich? Wo würde er, wenn er die Möglichkeit hätte, gerne sich mit einbringen, sich mit zeigen, seine Kraft, seine Potenz zeigen in der Welt? Ja, und dann kann man das rausfinden und dann darf er darum mit weiteren Schritten ihm helfen, dass er das dann auch wirklich tun kann. Und dann ist diese Erkrankung plötzlich nicht mehr notwendig. Dann kann es sich auflösen. Ganz einfach. Ja, weil die Energien dann fließen können, frei fließen können in dem Leben. Und das macht ja viel mehr Spaß, wenn der Mensch dann, vielleicht, manchmal ist es dann wirklich eine Berufskarriere, die er macht, anstatt so eine Krankenkarriere zu machen. Dem Schicksal ist das letztlich egal. Es ist auch in Ordnung, mit der Krankheit zu leben. Aber wenn der Mensch das nicht will und zu mir kommt und sagt, ich will das Leid nicht mehr und können Sie mir helfen, dann biete ich sowas an.
Du bietest auch Paartherapie an, also dass Paare zu dir kommen?
Ja. Oder
was für Probleme haben die dann? Oder ist das ganz unterschiedlich?
Ja, das ist natürlich ganz unterschiedlich, aber natürlich sind es in der Regel Beziehungsprobleme. Manchmal ergibt sich dann auch eine Paarbehandlung aus der Einzelbehandlung, dass erst nur der eine kommt. Und dann der andere sagt, möchte ich aber auch, dann kommt manchmal der andere alleine und dann kommt das Paar manchmal zusammen noch, weil das dann oft auch hilfreich ist, im direkten Kontakt dann noch Hilfen zu geben. Das ist einfach eine Sonderform. Auch da geht es darum, herauszufinden, wie geht man miteinander um, was macht man miteinander und was liegt dem eventuell zugrunde. Ja, auch da kann es sein, dass bei beiden es tiefe Gründe hat, die, wenn wir die herausfinden, dazu führen, dass dann also eine enorme Entlastung hier erfolgt. Und oft ist es so, dass das Paar dann unbeschwert miteinander umgehen kann. Manchmal ist es auch so, dass man sich dann in Liebe trennen kann, weil man merkt, wir brauchen jetzt diese Streiterei nicht mehr, wir müssen uns nicht mehr gegenseitig fertig machen. Aber wir wissen jetzt auch, warum das so war und wir schätzen auch diese Erfahrung jetzt und können uns gehen lassen. Und also ich finde, meine Erfahrung ist, dass es oftmals überhaupt nicht notwendig ist, sich zu trennen, oder meine Empfehlung ist auch, sich erst zu trennen, wenn man das herausgefunden hat, möglichst. Weil sonst sehr häufig so abläuft, dass Paare immer wieder das gleiche Muster nochmal durchleben.
Mit anderen Partnern?
Mit anderen Partnern. Und immer denkt der eine, Mensch, das liegt an den, und ne, die Frauen sind doch alle so. Bis er irgendwann mal nach irgendeiner 10. Trennung oder so dann mal die Frage stellt, könnte es eventuell auch was mit dir zu tun haben. Ne? Und das kann man auch schon vorher reflektieren und dem nachgehen. Und es ist immer mit Bewusstseinsarbeit verbunden. Es ist immer ein bewusster Werden damit verbunden. Und manchmal wird der Mensch sich bewusst, dass im Partner, also der gleichgeschlechtliche Elternteil, also gesucht und gefunden wird. Oder ja, dass das etwas auf den Partner praktisch projiziert wird, weil es nicht erlöst wird. Und deswegen zu Problemen führt. Das ist aber dann sehr, sehr individuell und unterschiedlich. Aber meine generelle Empfehlung ist erstmal zu gucken, was ist hier eigentlich los? Und die Empfehlung, also wenn man sich trennt, das wirklich erstmal rauszufinden, weshalb die Beziehung also nicht funktionieren kann. Oder was ich versuche es immer positiv zu formulieren, was man noch aus der Beziehung lernen kann. Und erst wenn man das gelernt hat, kann man entscheiden, können wir dann auch zusammenbleiben? Ja? Oder können wir einfach in Freundschaft zusammenbleiben? Ist ja auch eine Möglichkeit. Also die Form der Beziehung kann dann variieren. Da ist dann Freiheit da. Das kann man aber dann daran merken, dass eben die Liebe wieder fließt, Mitgefühl da ist. Oder dass man gerne an den anderen denkt und ihn auch entweder gerne wieder in den Arm nimmt oder auch einfach gehen lassen kann.
Du lebst selber auch nicht allein, sondern du bist Familienvater, also verheiratet und hast Kinder.
Ja.
Auf der anderen Seite bist du spiritueller Wegbegleiter oder spiritueller Lehrer, wie man es ausdrücken will. Also du, wie gehst du damit um? Weil einerseits, ja, denke ich, lebst du aus Freiheit heraus, aber andererseits sind das so auch äußere Drücke und Zwänge, also dass du für deine Familie sorgen musst. Wie passt das zusammen so? Geht das ganz einfach zusammen?
Ja, das ist jetzt meine, ich sag mal, auch Herausforderung, die sich für mich so ergeben hat und sich so entwickelt hat, weil ich eben gemerkt habe, dass für das in der Welt sein, für mich letztlich die Partnerschaft und die Familie auch dazugehört und auch nichts dagegen spricht. Wobei es schon so ist, dass auch Frau und Kinder von dieser besonderen Situation oder dieser besonderen Rolle, in die ich ja immer wieder auch gehe, ja, also spiritueller Wegbegleitung oder Lehrer, das ist ja letztlich auch nur eine Rolle. Wenn auch natürlich das, was ich im tiefsten bin, immer da ist. Auch wenn ich nicht in der Rolle bin, eines Lehrers jetzt. Ja. Und das ist dann manchmal etwas, wo dann die Familie auch darunter leidet. Aber ich denke, das ist bei anderen Familien auch so, dass der Beruf nun letztlich auch immer eine gewisse Auswirkung hat auf das Familienleben.
Warum leidet, weil du nicht so viel Zeit hast oder Energie dann für sie? Oder,
ja, zunächst mal möchte ich sagen, es ist schon etwas anders, ja, in der Beziehung, weil es so ist, dass ich von meiner Frau nicht das erwarte, was also ich nur von Gott erwarten kann. Zum einen, das ist eine totale Entlastung auch für meine Partnerin, für meine Frau. Zum anderen aber auch ist es einfach wichtig, das klar zu machen. Manchmal in Gruppen, wenn ich das so sage, da sind Paare auch dabei und ich sage, also für mich ist es wichtig, Gott kommt an erster Stelle. Immer an erster Stelle. Und das sollte auch für jeden Menschen so sein, wenn wir nicht leiden wollen. Und meine Frau weiß das natürlich, auch wenn sie dabei ist. Ich muss mich da noch nicht entschuldigen. Sie weiß auch, wie es gemeint ist. Und es ist das eben, wie ich es auch erlebt habe. Ja? In meiner eigenen Erfahrung habe ich eben erlebt, wo ich selber immer eine bestimmte Kindheitssituation, wo ich meinen Eltern ganz schwere Vorwürfe gemacht hatte. Ja, dass sie mich falsch behandelt hatten, allein gelassen hatten. Und ich konnte in Phasen richtig Hass haben auf meine Eltern. Und in der Erfahrung des Erwachens hat sich das alles aufgelöst und ich habe erlebt, die Relativität der irdischen Eltern. Ja, und habe in dem Fall Gott als Vater erkannt. Ja, also Vater, wenn ich Gott Vater sage, dann ist Gott für mich auch eine andere Bezeichnung für Vater und umgekehrt. Das ist einfach das Gleiche. Aber ich konnte dann Gott Vater erkennen und dadurch wurde der irdische Vater und meine irdischen Eltern auch entlastet. Und da hat sich schlagartig seit dieser Erfahrung die Beziehung zu meinen Eltern positiv, total verändert. Also gerade zu meinem Vater ich konnte ihn wieder vollkommen in den Arm nehmen und es war alles weg, alle Vorwürfe, alles, weil ich erkannt habe, es musste genauso sein. Ja, und ich war meinen Eltern ungeheuer dankbar, dass sie genau das so gemacht hatten, wie sie es gemacht hatten. Weil ich sonst wahrscheinlich diese Erfahrung nicht gemacht hätte. Ja, sonst nicht diese Erfahrung der Fülle und der Einheit hätte machen können. Das ist, auch wenn sie es nicht wussten. Ich habe ihm danach immer wieder gesagt, es war wunderbar, wie ihr das gemacht habt. Ja, weil sie manchmal selber kamen und sagten, ja, hätten wir doch damals. Nein, es war wunderbar, wenn man an diesen Punkt dann kommt. Und das weiß ich jetzt ja auch, dass auch ich nur ein relativer Vater bin für meine Kinder. Das weiß ich. Meine Kinder sind nicht meine Kinder. Ja. In einer gewissen Weise bin ich natürlich schon zuständig in dieser Rolle, in dieser irdischen Rolle. Aber ich weiß, das Wichtigste ist, dass es diesen Vater dort oben gibt. Und
damit meinst du Bewusstsein oder das Leben oder das Göttliche oder die Quelle? Oder?
Ja. Ganz genau. Ja, dass es dieses Bewusstsein gibt, dass es dieses Göttliche gibt, dass es die Quelle des Lebens gibt, die immer da ist in ihnen und so, dass ich mir keine Sorgen machen muss um sie. Und dass ich einfach nur gucke, dass ich in den entsprechenden Situationen das Richtige mache, wo ich dann einfach den göttlichen Willen erfülle in dieser Rolle als Vater. Ja, und dazu gehört es dann eben auch, mir keine Angst machen zu lassen, jetzt durch irdische Konzepte, zum Beispiel Impfungen, ja, das ist so ein typisches Thema, finde ich, für Eltern, wo man sie sehr durch Bewusstseinsarbeit, durch sich bewusst machen, auch den Kindern viel Leid vom Leib halten kann, indem man einfach unnötige Dinge einfach sein lässt. Ja, und
zum Beispiel Impfungen oder?
Ja, zum Beispiel zu frühe Impfungen. Mhm. Ja, sag ich mal, vor allen Dingen. Mhm. Oder Impfungen überhaupt aus Angst. Also ich finde, Angst ist nie eine gute Motivation für irgendwas. Angst. Aber wie ich das erlebt habe bei unserem ersten Kind, und wenn man jetzt ein erstes Kind kriegt, dann ist das erstmal also eine ganz tiefgreifende Erfahrung und man hat das Gefühl, es ist alles ganz wichtig und man muss das Beste tun und so weiter. Und wenn dann der Arzt sagt, ja, diese Impfungen sind jetzt aber wichtig und sagt, wie, ne, es könnte ja das und das alles passieren, dann ist es, ja, könnte man dieser Angst verfallen und meinen, das dann lieber tun zu müssen. Und da fand ich es dann sehr hilfreich, dass ich mich an höhere Stelle wenden kann oder an tiefere Stelle, an das Bewusstsein selbst und fragen konnte, was ist jetzt dran, was ist wirklich wichtig. Ja, und dann konnte sich diese Angst auflösen. Und ich konnte mir einen Arzt suchen oder und wir haben uns einen Arzt gesucht, der das genauso sieht. Das gibt es nämlich auch. Ja. Und sagt, das ist vollkommen unnötig und das braucht man nicht. Und ein Säugling, der wird nicht bestimmte Erkrankungen einfach bekommen. Und wir sehen es ja jetzt an unseren Kindern, dass diese Dinge, die uns für uns damit gedroht würde, das könnte alles passieren, so nicht erfolgt ist. Und auf der anderen Seite sehe ich eben viele Impfschäden, die bei anderen Kindern erfolgt sind. Und ich beobachte diese Szene eben auch sehr genau. Und das ist ein Teil dieser Welt. Das ist auch ein Teil unseres kapitalistischen Systems, müssen wir auch sehen. Ja. Wir müssen auch sehen, wer steckt dahinter, hinter Impfungen. Wer verdient da mit Geld? Und wer setzt seine Interessen durch in der Politik damit? Und ja, dann können wir das aufdecken. Das finde ich auch ein Teil von Bewusstseinsarbeit. Ja, und ich habe einen interessanten Beitrag in meiner Zeitung gelesen. Da hat sich ein Mann impfen lassen gegen Kinderlähmung, weil er nach Russland gefahren ist. Und sein Arzt hat ihm empfohlen, eine Impfkommission würde empfehlen, bei Russland Impfung gegen Kinderlähmung. Da hat der Mann das gemacht und ist dann durch die Impfung an Kinderlähmung erkrankt. Mhm. Und dann hat man hinterher gesagt, so stand das wirklich in einem Artikel, ich habe den noch aufgehoben, weil ich das so erhellend fand, da stand in einem Zeitungsartikel drin, dass man festgestellt hat, dass die Gefahr, dass man durch eine Reise nach Russland an Kinderlähmung erkranken kann, genauso groß ist, wie das Risiko, durch die Impfung an Kinderlähmung zu erkranken. Ja. Also minimal, aber natürlich, eine theoretische Möglichkeit gibt es. Ja, aber dann, finde ich, können wir das doch entspannen und können dann solche Maßnahmen einfach sein lassen und uns einfach mehr so dem Leben selber dann zuwenden und gucken, was jetzt wirklich wichtig ist, anstatt von einer Angst zur anderen zu gehen. Also Angst ist in den Behandlungen ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und das beste Gegenmittel gegen Angst ist Aufwachen. Ja. Weil im Aufwachen verschwindet alle Angst. Weil es dann nur diesen Moment gibt. Und da gibt es keine Angst. Dieser Moment kann nicht bedroht werden. Und ja, deswegen ist schon allein ein gewisses Maß an Präsenz oder Gegenwärtigkeit für viele Menschen eine Möglichkeit, überhaupt über Ängste dann auch zu sprechen, wenn sie kommen. Die zu artikulieren und so, dass wir dann da weiterforschen, an die Ursachen rangehen. Und ja, solche Dinge, wie ich das jetzt gesagt habe, ist dann für viele Menschen ja auch einleuchtend. Und wenn man sich das dann so betrachtet, kann man dann feststellen, ja, stimmt eigentlich. Ja, oder diese Sache mit Tetanus, ja, wo ich finde und viele Heilpraktiker stellen fest in ihren Praxen, dass ganz viele Menschen total übergeimpft sind durch Tetanus und dadurch schon Folgeerscheinungen auftreten durch diese Überimpfung. Weil immer wenn eine Verletzung kommt, wird erstmal wieder Tetanus geimpft. Wird gar nicht gefragt, wann war die letzte. Obwohl das eigentlich, wenn man sich mal mit diesem Erreger und diesem Erkrankungsweise befasst, muss einem eigentlich klar werden, dass wenn so eine Verletzung da ist, dass es eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, dann zu impfen. Ja? Weil das dann eigentlich zu spät ist. Und wenn eine Erkrankung ausbricht, dann wird sie eher durch diese Impfung noch eventuell verstärkt. Aber das ist Denken. Und ich rede auch mit den Menschen darüber, die das jetzt sagen wir mal, auf ärztlicher Seite machen und im Freundeskreis und versuche immer wieder klar zu machen, ne, dass sie doch einfach da mal wach werden sollen. Dass das doch, ja, dass diese ganzen Zusammenhänge hier auch eine Wichtigkeit haben können und wenn man sich das alles erhält, dass es dann, dass man sich entspannen kann und sagen, na gut, dann müssen wir jetzt nicht impfen. Ja, und gut, hat die Firma jetzt daran weniger verdient, aber das geht doch, ne, haben sowieso genug Geld, da müssen wir uns keine Sorgen drum machen. Und das ist aber auch nicht die Sache der Eltern. Eltern meinen ja, dass das wäre eine Verbesserung, aber wenn sie dann merken, es ist eher eine Verschlechterung, ne, oder auch, dass dann bestimmte Erkrankungen erst dadurch erfolgt, dass das Immunsystem noch überfordert ist, weil die Impfungen in so einer frühen Phase geschehen sind, wo das Immunsystem noch gar nicht ausgereift war. Und es soll aber schon Antikörper bilden. Ja, das ist doch ein Widerspruch in sich. wenn man sich das bewusst macht, dann ja, dann löst sich diese Angst eben auch auf. Und man sieht das und sieht die Zusammenhänge und kann sagen, gut, wenn dann später, dann machen wir das, wenn dann später. Und dann ist man in dem Moment entlastet und macht nicht aus Angst so eine Aktion.
Du hast also durchaus auch ein Auge für gesellschaftliche Zusammenhänge, also für Machtstrukturen und Interessen, die arbeiten und das siehst du auch.
Das, wenn man sich auf die Welt einlässt, dann kommt man ja nicht drum herum. Das müssen wir mit einbeziehen auch. Klar.
Auf einer absoluten Ebene ist alles richtig, wie es ist und perfekt, aber man kann durchaus auch vielleicht den Impuls haben, da Licht reinzubringen oder auch Sachen zu verändern. Manchen Leuten liegt es ja auch aktiv zu protestieren oder sich irgendwie zu engagieren. Ne?
Ja, genau. Wobei, also mein persönlicher Weg so ist, dass ich, also früher, als ich eben mir das noch nicht so bewusst war, als mein Bewusstsein selber noch nicht diese Weite hatte, da habe ich dann auch so mal einfach gedacht, ein bestimmter Pol wäre jetzt besser als ein anderer. Ja, und zum Beispiel auch in der Friedensbewegung mich engagiert. Und mich in diesem Pol quasi wiedergefunden. Jetzt, wenn ich das so vom Absoluten her betrachte, dann finde ich es sehr wichtig zu sehen, dass es eben diese beiden Pole immer gibt. Wenn es Frieden gibt, gibt es auch Krieg. Es gibt keinen Krieg ohne Frieden und umgekehrt. Ja? Es gibt diesen Frieden natürlich auf dieser tieferen Ebene. Ja? Das ist dann ein Friede jenseits der Dualität. Klar. Aber in der Welt ist es so, dass mit weltlichen Mitteln, also zum Beispiel mit Krieg, einen Krieg zu verhindern, zu unterdrücken oder Frieden zu schaffen. Und das sind, wenn man das durchschaut, dann nicht die günstigen Mittel, eher eben aufzuwachen wiederum oder eben diese Ebene zu erreichen, dass es keine Trennung gibt. Zum Beispiel diese Feindbilder aufzulösen. Das können wir sehr schön an unserer Geschichte auch erkennen. Ja, dass diese frühe Projektion auf den Osten als Feind, durch diese Projektion große Gefahren ja dann auch für den Frieden in der Welt ausgingen. Und als man gemerkt hat, im Osten, das sind ja auch Menschen, dass die Grenzen sich öffneten, man konnte miteinander sprechen und gemerkt hat, das sind auch Menschen, da war es dann möglich auch, diese Menschen als Menschen zu lieben. Und da gilt es jetzt drum, sagen wir mal, vom Absoluten her Möglichkeiten zu finden, finde ich, einerseits auch den Frieden in der Welt zu fördern und andererseits aber auch weiterhin um die diese Gesetzmäßigkeiten in der Welt von der Polaritäten zu wissen, um effektiv auch wirken zu können. Also zum Beispiel habe ich gelesen von Berichten von Soldaten, die im Kriegsgraben unter Todesgefahr standen und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, da kann mal alles fallen gelassen werden. Und dass dann ein Aufwachen geschehen war, dass ein Mensch aufgewacht und hat plötzlich erkannt, der Gegner auf der anderen Seite, das ist kein Gegner. Und ist dann aufgestanden und hat gerufen und nur mit erhobenen Händen wollte sich ergeben. Ja? Und weil er ihn geliebt hat, er konnte ihn natürlich nicht verstehen, er hat wahrscheinlich Russisch gesprochen. Aber das war in dem Moment ihm nicht bewusst. Und er ist sofort erschossen worden. Ja. Also das muss nicht sein. Das ist gut, wenn es so ist, dann ist es auch so. Dann hat es auch seinen Sinn so. Aber da ist es dann, finde ich, sinnvoller, dann wiederum zu gucken, welche Strukturen können das jetzt eventuell begünstigen. Das wäre auch eine gute Möglichkeit, wenn so jemand dann den Krieg überlebt und dann schnell auf die vermeintlichen Gegner zu gehen kann, weil er dann diese Liebe auch ausdrücken kann. Ja? Und dann Formen finden kann, ja, wirklich, also Frieden durch Aussöhnung, durch Schuldanerkennung, durch Schuldauflösung, durch Vergebung, durch Bitte um Vergebung und so weiter, sowas zu erreichen. Und dann kann man diesen Menschen wirklich in den Arm nehmen. Und das machen, was Jesus ja auch uns gepredigt hat, liebet eure Feinde. Ja. Und das wirklich zu tun, uns bewusst zu werden, wo ist etwas, was wir als Feind erkennen, das erstmal identifizieren und dann gucken, das ist das, was uns noch fehlt an der Totalität, an der Einheit. Und deswegen, wenn wir es lieben, führt das zu mehr Ganzheit, zu mehr Einheit. Deswegen sagt Jesus, widersteht nicht dem Bösen, ja, sondern liebet eure Feinde. Und das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, finde ich, mit dem man auch wirklich täglich und im Alltagsleben arbeiten kann und was wir uns immer wieder bewusst machen können. Weil wir das auch leicht durch die Verkleidungen, die das Ganze haben kann, vergessen können.
Ja. Du hast schon erwähnt, ursprünglich warst du evangelischer Pfarrer oder heißt es Pastor?
Pastor,
ja. Entschuldigung, Pastor. Hast du jetzt noch Freunde aus dem Bereich oder Verbindungen dazu? Wie siehst du jetzt die Kirche? Wie ist da die Relation? Wirst du irgendwie noch anerkannt? Oder? Ja.
Ja. Dazu muss ich sagen, dass es so war, dass durch diese Erfahrung, die ich gemacht habe, ich erstmal auch die schmerzliche Erfahrung machen musste, dann nach einiger Zeit, als ich mich dann so im engeren Kreis damit offenbarte, dass ich da kein richtiges Verständnis erstmal fand. Ja, dass ein Freund sich abgewendet hat von mir zum Beispiel, dem ich mich vorher sehr verbunden gefühlt habe und so mit dem Kommentar, jetzt bist du auch noch durchgeknallt. Und eher so in eine Richtung, die im kirchlichen Bereich so als evangelikal bezeichnet wird. Das ist sehr fundamentalistisch. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, ja, was ich erfahren habe und von dem, was ich auch wichtig finde. Aber ich weiß natürlich auch, wie ich vorher gedacht habe. Also insofern kann ich das auch verstehen, dass da erstmal jetzt kein richtiges Verständnis für ist. Und für mich war es erstmal wichtig, auch das, was ich erlebt habe, so, ich sag mal, zu verwirklichen, wie ich das nenne, mit den christlichen Worten oder so, ins Leben zu bringen, dass ich auch von mir aus sagen kann, ich lebe in der Welt, ich weiß aber jederzeit, ich bin nicht von der Welt. Und ich weiß auch, dass ich in der Welt so lebe und dass ich auch lebe, wenn dieser Körper nicht mehr sein wird. Ja, das, was wirklich wichtig ist von mir, das lebt. Und das ist nicht Erinnerungen an Menschen, was da manche meinen, sondern einfach das Leben selbst. Oder wiederum Gott. Und das war für mich insofern erstmal wichtig. Und da war es nicht wichtig und auch nicht möglich, muss ich sagen, das gleich in dieser Auseinandersetzung zu tun mit der Kirche. Ich habe das ganz am Anfang probiert, einige Jahre, wo ich dann auch als Pastor tätig war. Weil das Aufwachen ist quasi im zweiten Examen geschehen. Und danach habe ich das dann auch probiert, ob es möglich ist, dass im kirchlichen Rahmen so einzubringen. Nur dadurch, dass ich ja überhaupt keine Unterstützung jetzt erfahren habe und keiner auch gesagt hat, ich wäre jetzt nicht durchgeknallt oder das wäre auch nur wichtig, was ich da erlebt hätte. Im Gegenteil. Es wurde dann erwartet, ich soll so tun, das machen, was alle machen. Ja, und meine erste Idee war eigentlich, das ist ja eigentlich etwas, wo wo jetzt alle auch sich sehr bereichert durchfühlen müssten, wenn das so jetzt hier auch in die kirchlichen Gemeinden oder in kirchliche Arbeit hineinfließen kann. Und das war eben nicht so. Vielleicht ist es heute etwas anders und ich von mir aus bin da auch sehr offen. Ich auch von meiner Familie her bin ich vom Prinzip her offen, auch, sagen wir mal, etwas in der Gemeinde mich anzuschließen. Nur ist mir eben diese spirituelle Arbeit auch sehr wichtig. Und nur um einen Kreis zu haben, dass man mal miteinander einen Ausflug macht oder mit den Kindern bastelt oder backt, dazu brauche ich keine Kirchengemeinde. Das können wir auch so. Das kann man auch im Sportverein. Deswegen sind mir meine spirituellen Kreise, wo die Menschen kommen, weil sie diese Spiritualität suchen, diese Tiefe suchen, wichtiger als mich mit meiner Familie da äußerlich anzubinden. Obwohl, ist da kein Konflikt, aber es ist auch keine Anfrage auch von dort an mich bisher. Ja. Und da eben diese tiefe Spiritualität eben alles verändert, weiß ich eben, dass es durchaus die Möglichkeit geben wird. Und auch ich weiß ja auch, dass sich da vieles auch geändert hat in der Entwicklung der Kirche. Ein interessantes Beispiel ist vielleicht Dorothee Sölle, eine evangelische Theologin auch, die ich sehr geschätzt habe, leider verstorben ist, die ich auch selber im Studium persönlich noch kennengelernt habe. Ja, wo ich aber auch diese Stärke noch nicht hatte, muss ich sagen, meine Position schon darzulegen, obwohl ich sie schon hatte. Ich kann mich noch genau erinnern. Ich habe einmal gesagt in der Diskussion mit ihr, Jesus lebt. Jetzt. Ja. Und sie mich also dann genaueres wissen wollte und ich das irgendwie nicht richtig artikulieren konnte. Und sie kommt sehr auch aus der Richtung der politischen Theologie, sondern aus einer gesellschaftskritischen Richtung auch. Und das hat sie sehr stark auch ausgebildet. Sie hat sich aber später auch mit Mystik befasst. Und auch ein Mystikbuch geschrieben, ein Buch darüber, wo sie auch sehr interessant, also die Mystiker aufgearbeitet hat, finde ich, in ihrer Weise. Wo sie aber auch selber schreibt, dass es bedauert, selber nicht diese Erfahrung machen gedurft zu haben bis dahin. Und trotzdem finde ich es interessant, dass er sich so darauf einlässt. Es gibt andere Theologen auch, die interessanterweise auch Bücher über Mystik schreiben und auch selber aber zugeben, sie haben diese Erfahrung nicht gehabt. Aber sie spüren genau das, was ganz, ganz Wichtiges dran. Und es gibt auch andere, die wo klar ist, dass sie so eine Erfahrung haben und das dann schon durchaus beschreiben können. Also Bücher schreiben können darüber, sowas gibt es eben auch. Der Richard Rohr zum Beispiel, ein amerikanischer Theologe, wo dann aber auch immer wieder so sehr eng der Kontakt mit dem christlichen Gedankengut aus meiner Sicht jetzt gesucht wird. Und da sehe ich eben diese für ihn wahrscheinlich die Problematik, dass er versucht wird, so viel wie möglich zu retten, noch von dem christlichen Gedankengut. Das Problem habe ich nicht. Ja, für mich ist die Lehre Jesu wichtig, wie sie durchkommt durch alle Worte und durch alles Offenbaren. Und ich muss da nichts retten, sondern das ist immer das Gleiche, wie gesagt, in allen Religionen sowieso das Gleiche. Diese pure Präsenz, dieses eine, dieses Gewahrsein. Ja, und ich würde mir wünschen, dass es auch mir gelingt, vielleicht dort vielleicht auch Resonanz hervorzurufen. in diesen Bereichen und auch, dass es mir gelingt, das so zu tun, dass da keine Ängste bestehen und dass es eher als eine Bereicherung empfunden wird, auch wenn ich nicht erwarte, dass die das direkt nachvollziehen können, ja, aber viele Menschen, die auch nicht aufgewacht sind, können ja auch herausfinden, dass es etwas ist, was zumindest sie tief berührt. Und das war schon zu Zeiten Jesu so. Da gab es auch Menschen, die da überhaupt nichts mit anfangen konnten, die gar nicht gemerkt haben, was mit Jesus, der Christus wurde, in die Welt gekommen ist. Die sagten, das ist doch ein Mensch wie jeder andere auch, oder sogar, der ist ja schlimm, der ist ja gefährlich. Und es gab eben Menschen, die diese Präsenz gespürt haben, die zutiefst einfach nur von dieser Gegenwärtigkeit profitiert haben und sich haben anstecken lassen und sich auch in die Nachfolge haben rufen lassen. Ja, und das ist eben das, was auch viele Christen heute von der Theorie her durchaus bejahen würden. Sie sind in der Nachfolge Jesu, aber nicht von dieser inneren Erfahrung her erlebt haben. Ja, deswegen finde ich, ist das, was ich hier beizutragen hätte, fände ich eigentlich, müsste eigentlich da interessant sein für die. Aber das kann ich ja nicht beurteilen, was für die interessant ist. Aber ich biete immer wieder was an und mache meine Angebote ja auch öffentlich. Es ist ja kein Geheimnis. Aber bisher habe ich da noch keine, also nichts offiziell hier in diese Richtung an Einladung oder Reaktion bekommen.
Aber du bist durchaus offen dafür und das kann ja noch passieren.
Ne? Ja, genau. Und ich habe natürlich mich auch da noch nicht so stark jetzt eingebracht, weil ich auch sehr durch diese praktische Arbeit eingebunden bin und es auch sehr wichtig finde, auch den Menschen, die zu mir kommen, also für die erstmal da zu sein. Wer kommt, ist erstmal da. Und da muss ich ja nicht, sag mal, ein Interesse wecken, was erstmal noch nicht da ist. Sag ich mal so. Also, aber ich fände es schon, also es gibt so zarte Beginne natürlich. Und es gibt natürlich Leute, die in der Kirchengemeinde eingebunden sind und als Patient zu mir kommen oder auch in die Abendgruppe schon kommen und beides machen. Und das spricht ja überhaupt nichts dagegen. Weil ich biete ja überhaupt keine Mitgliedschaft an oder sowas. Ja, das ist ja keine. Ich glaube allerdings auch, dass diese Institutionalisierung immer eine Problematik darstellt. Ja, und ich deswegen strebe ich das nicht an. Und so wie ich jetzt auch die spirituelle Szene im weiteren Raum, auch außerhalb der Kirchen beobachte, stelle ich ja manchmal fest, meinem Eindruck nach, dass die gleichen Fehler machen, die in der Kirchengeschichte auch gemacht wurden. Ja, das finde ich dann manchmal interessant, aber auch manchmal natürlich traurig. Also wenn dann es nicht darum geht, sich an der Wahrheit zu orientieren, sondern was der Guru, was der Meister aber gesagt hat. Und wenn dann ein Schüler sagt, das darfst du aber so nicht sagen, der hat so, so gesagt. Oder lesen wir nochmal da genau nach. Ja. So dass es nicht um diese Präsenz geht, um das eine, sondern wiederum um dann ein Konzept, man könnte was falsch gemacht haben oder wie auch immer. Wobei es ja gerade auch viele große Lehrer auszeichnet, dass die eben auch dem einen Schüler das eine sagen, dem anderen was ganz anderes. Weil die Wahrheit sich ganz stark an dem ausrichtet, was derjenige braucht, dann um selber die Wahrheit erkennen zu können. Und ja, das finde ich dann, nehme ich dann wahr, dass es so ist und ist dann für mich auch so ein Anlass zu sehen, also da können wir im Grunde doch auch aus diesen Lernschritten, die Kirchen gemacht haben und den Fehlern, die dort gemacht wurden, jetzt lernen. Und deswegen finde ich es einfach auch nochmal für mich ein weiterer Grund, diese tiefe spirituelle Arbeit oder Arbeit der tiefen Spiritualität, ja, zu versuchen, auch in den kirchlichen Raum aufzunehmen. Zumindest für die, die es möchten. Ja, und da gibt es dann das Problem, dass die erstmal gar nicht wissen, was ich damit meine. Die sagen ja, wir machen doch spirituelle Angebote. Aber da müsste dann von der anderen Seite auch immer eine gewisse Offenheit dafür kommen oder auch eine Einsicht, zumindest in Fragestellung dessen, was sie jetzt machen. Also wenn zum Beispiel die Kirchengemeinde hier ein Angebot gemacht hat über Gottesbilder für die Kirchengemeindemitglieder, Gottesbilder zu untersuchen, ne, wo ich dann sage, ja, aber es steht doch, du sollst hier kein Bildnis machen, noch irgendein Gleichnis. Warum sollen wir dann mit Gottesbildern arbeiten, vergleichen und entscheiden wir uns, dieses Bild nehmen wir, das beten wir jetzt an. Oder wie, ne? Da ist es dann wichtig, sich damit auch konfrontieren zu lassen, was man da eigentlich macht. Ja, was macht man eigentlich mit dieser Botschaft Gottes? Man umgeht das, man baut ein intellektuelles, konzeptionelles, goldenes Kalb. Ja? Finde ich. Und das zu erkennen, kann dann wiederum hilfreich sein. Ja, aber das muss dann auch erstmal geschehen. Also, dass ich da viele Möglichkeiten sehe und ich auch von mir aus so bin, dass ich das, wie gesagt, es ist alles ist in Ordnung, so wie es ist. Aber ich bin für solche Schritte offen, wenn meistens ist ja dann eine Unzufriedenheit, die dann entsteht. Oder man merkt, die Menschen merken selber, da stimmt doch was nicht. Also auch wenn es nur ist, es stimmt doch nicht, dass bestimmte Worte der Bibel jetzt nicht ernst genommen werden dürfen. Ja, wie zum Beispiel, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ja. Das stimmt natürlich also in diesem Sinne, dass wir eins sein können und diese Erfahrung des Einsseins, dass wir diese geschenkt bekommen können, wenn wir das können, dann ist es da. Aber das finde ich ein Ausdruck, dass in der christlichen Lehre auch dieses Einssein angelegt ist, diese Non-Dualität, was in Advaita ja auch sehr, sehr stark im Mittelpunkt steht. Und das ist im christlichen Glauben vollkommen rausgerückt aus dieser Mitte. Man hat sich mit ganz anderen Dingen befasst, finde ich, und das Wesentliche damit außen vor gelassen. Da kann man das korrigieren, schrittweise.
Thomas, ich danke für das Interview, war sehr interessant und erhellend. Vielen Dank.
Ich danke dir für die Raum und für Zeit und Raum, was du mir hier dafür gegeben hast, zur Verfügung gestellt hast. Und ja, ich weiß es zu schätzen.
Danke.